Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Willkommen zu einer neuen Folge Urlaub unter Kopfhörern oder eben vom Lautsprecher. Ein Podcast, der Sie rausholt aus dem Alltag, weil wir nämlich mit Ihnen auf Reisen gehen und Ihnen auch noch die Menschen vorstellen, die mit Ihnen unterwegs sein werden. Ja, natürlich die Reiseleiter von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Radiomoderator und hoffe Ihnen, die Entscheidung für die nächste Reise vielleicht so ein bisschen leichter zu machen. An meiner Seite heute Gitta Graf, unsere Expertin für Venedig. Hallo Gitta, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo, grüß dich, René.
Kannst du dich noch an deinen allerersten Besuch in Venedig erinnern?
Ja, das kann ich. Das war in den 70er Jahren mit meinen Eltern und daran kann ich mich so genau erinnern, weil damals durfte man noch Tauben auf dem Markusplatz füttern. Und zwar wurde dort auch Taubenfutter verkauft. Ach. Und da fand es der Verkäufer ungeheuer putzig, mir Taubenfutter oben auf den Kopf zu legen, sodass dann die Tauben alle auf meinen Kopf zukamen. Und das war ein nicht so schönes Erlebnis, eher traumatisch. Umso erstaunlicher, dass ich heute sehr gerne nach Venedig komme.
Och, und mit einem Lächeln sagt sie das, wie schön. Bevor wir beide die Koffer packen, Gitta, erzähl uns so ein bisschen von dir. Du kommst ursprünglich von der Küste, du bist waschechte Hamburgerin. Welchen Weg bist du gegangen, bis du bei Studiosus angekommen bist?
Also ich habe ursprünglich meine erste Studienreise mit Studiosus gemacht, da war ich so in etwa 12. Da haben meine Eltern gesagt, so jetzt müsste ich doch mal den Peloponnes bereisen und so ein bisschen mehr in die griechische Mythologie abtauchen. Und von da an haben wir eigentlich ganz regelmäßig Reisen gemacht, sodass als ich selber dann Kunstgeschichte studiert habe und für mich festgestellt habe, dass ich mein gesammeltes Wissen eigentlich gerne irgendwie auch weitergeben möchte, weißt du, so meine Begeisterung für das, was ich gesehen habe und mir erlesen habe. Und damals habe ich gerade in München gewohnt und nachdem Studiosus in München sitzt, bin ich bei denen vorstellig geworden und habe gesagt, ob ich denn meine Lieblingsziele, und die liegen eben in Italien, für sie führen könnte. Und ja, da sind wir uns relativ schnell handelseinig geworden, sodass ich eben Studiosus von beiden Seiten kenne, als Reisegast und als Reiseleiterin.
Ach, wie toll. Eine Verbindung, die bis heute hält. Erzähl uns so ein bisschen über die Geschichte von Venedig. Das ist eine Stadt auf Holzbohlen, erbaut in einer Lagune zwischen kleinen Inseln. Warum gerade da im Meer, Gitta?
Also es war im 5. nachchristlichen Jahrhundert, da sind über die Alpen ziemlich viele Barbaren gereist und haben dann die, also sagen wir mal die heutigen Venezianer, die auf dem Festland gewohnt haben, ja, einfach bedroht. Und die konnten sich nicht so richtig wehren und haben gesagt, wir müssen uns irgendwie zurückziehen und am besten in eine Region, wo die Barbaren nicht gleich hinterherkommen. Und die Lagune war ja von jeher mit kleinen Inselchen bestückt. Mhm. Und da hat man sich zurück auf die Inseln gezogen, ohne dass man die Untiefen, die zwischen Festland und den Inseln sind, markiert hat, sodass es sehr schwierig war, für die anderen hinterherzukommen. Und dann hat man natürlich gemerkt, dass das eine wirklich sehr vorteilhafte Lage ist. Und dann die von dir schon angesprochenen Eichenbohlen stückchenweise in den relativ schlammigen Untergrund der Lagune hineingeschlagen und dann angefangen, das Ganze auszubauen.
Ein kleiner historischer Einblick in die Geschichte dieser Stadt. Über die Jahrhunderte ein großer Handelsposten und natürlich auch die Kirche hatte großes Interesse an Venedig. Ich will jetzt ein bisschen von der Stadt sehen, mit dir gemeinsam, Gitta. Wie viele Menschen leben hier eigentlich über den Daumen?
Also richtig einheimische Venezianer sind es schon weniger als 50.000. Mhm. Vielleicht momentan so 48.000.
Ja.
Weil eigentlich immer mehr und mehr Venezianer aus der Stadt wegziehen, überwiegend aufs Festland. Einerseits ist das natürlich wegen der Kosten. Die Lebenshaltungskosten in Venedig sind relativ hoch. Dann gibt es auch gerade für jüngere Leute nicht so wahnsinnig viele Optionen, wirklich einen Beruf auszuüben, der sich jenseits von Tourismus bewegt, sodass da eine leichte Abwanderung auf der einen Seite stattfindet.
Ja.
Und auf der anderen Seite, so wie wir das bei vielen, sagen wir mal, Hotspots heutzutage haben, setzt eine Gentrifizierung ein. Das heißt, diese tolle Stadt weckt Begehrlichkeiten bei Leuten, die nicht aus Venedig und nicht aus Italien sind. Hm. Das heißt, es werden Ferienwohnungen gekauft, die dann eben nicht das ganze Jahr genutzt werden.
Ja.
Das heißt, die ganze soziale Infrastruktur wird dann auch nicht das ganze Jahr vollumfänglich genutzt. Denk an den Krämer, denk an den Schuster, denk an die Reinigung.
Ja.
Das verändert das Ganze so ein klein bisschen.
Hm. Stimmt es eigentlich, dass die Menschen dort eine eigene Sprache sprechen?
Ja, die sprechen einen besonderen Dialekt.
Dialekt, okay.
Also das italienische Hochitalienisch spricht man in der Toskana.
Ja.
Und natürlich gibt es so ein dialektisches Gefälle vom Norden nach dem Süden. Aber wenn die Venezianer richtig Venezianisch sprechen, dann kann selbst ich als jemand wo ich sagen würde, eigentlich spreche ich Italienisch gar nicht so wahnsinnig schlecht, Schwierigkeiten bekomme.
Okay, erstaunlich. So, dann bin ich jetzt gespannt auf den Tag mit dir, Gitta, oder sagen wir den kleinen Ausflug. Und da gibt es so ein Ritual, ein kleines, mit dem du deine Gäste erfreust. Welches ist das, wenn ihr startet?
Ja, ich versuche mir immer ein Zitat rauszusuchen, möglichst von einem Schriftsteller, den meine Gäste kennen. Und dieses Zitat nimmt Bezug dann auf eine Sache, die wir uns im Laufe des Tages anschauen. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass wenn es vielleicht ein Schriftsteller war, der vor 200 Jahren in Venedig war, viel von dem, was wir an dem Tag sehen, ganz genauso eins zu eins auch so gesehen hat.
Und kannst du jetzt vielleicht für unsere kleine Reise zu zweit ein Zitat bringen?
Ja, und zwar wäre das so ein Tag, an dem wir vielleicht einen Gondelbauer besuchen. Die Gondel, das ist so der Inbegriff des Gefährts für Venedig. Und dann würde ich ein Zitat von Hermann Hesse nehmen. Und zwar, ich zitiere: Schon das Fahrzeug, die schwarze, leichte, schlanke Gondel und die lautlos sanfte Art der Bewegung hat etwas Fremdartiges, träumerisch Schönes und gehört als wesentlicher Faktor in die Stadt des Müßiggangs, der Liebe und der Musik.
Ach, wie schön du das gesagt hast. Toll. Zum Gondelbauer gehen wir nachher, Gitta. Erstmal lassen wir zwei uns treiben. Und ich glaube, wenn man sich in Venedig treiben lässt, dann landet man eigentlich schon automatisch irgendwie auf dem Markusplatz. Das ist auch der einzige Platz, der sich Piazza nennt.
Ja, ganz genau. Also man muss, wenn man in Venedig ist und man sucht den Markusplatz, muss man nicht sagen, ich suche den Markusplatz, sondern man sagt einfach nur, wo ist denn die Piazza? Hm. Weil alle anderen Plätze sind in der Einzahl Campo, Feld, oder in der Mehrzahl Campi. Das heißt, es gibt nur eine Piazza und dann weiß man schon ganz genau, welche es ist. Wie es auch nur einen Palazzo gibt, nämlich den Dogenpalast.
Ja.
Alles andere sind sogenannte Case oder Casa, also Häuser. Also so ein ganz gepflegtes venezianisches Understatement, wobei wir auf alle Fälle sagen würden, wenn wir uns das von außen angucken, das ist ein Palast.
Aber der Markusplatz, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, ist eigentlich so die berühmteste Sehenswürdigkeit in Venedig, könnte man das so sagen?
Also ich finde ja, dass die Rialtobrücke auch
mindestens so berühmt ist. Ja.
Aber wenn wir vom politischen Zentrum sprechen, auf alle Fälle der Markusplatz und beim kommerziellen haben wir die Rialtobrücke.
So, und dort auf dem Markusplatz darf man eins auf keinen Fall, nämlich Tauben füttern. Nicht so wie bei dir damals, als du ein kleines 12-jähriges Mädchen warst. Das ist ein absolutes No-Go. Ne? Und da kommt auch sofort jemand, der dann irgendwie sagt, hier, meine Dame oder mein Herr, das ist hier nicht gestattet. Genauso wenig wie, dass man sich setzen darf dort vor die Säulen. Ich glaube, das ist auch nicht gestattet. Ist das richtig?
Also da wird schon, sagen wir mal, so ein bisschen für Ordnung gesorgt. Auf jeden Fall, also es darf kein Taubenfutter mehr verkauft werden und eigentlich dürfen die Tauben auch nicht gefüttert werden. Momentan ist aber eine viel größere Herausforderung, dass es ungeheuer viele Möwen gibt.
Oh, okay.
Die also tatsächlich auf dem Markusplatz quasi wie in so einem Sturzflug nach unten kommen und einem das Panino, also das Brötchen, aus den Händen reißen. Oder wenn man auf dem Markusplatz gerade in einem Café gesessen hat, man verlässt das, man hat dann vielleicht so ein bisschen die Chips, die man zum Aperitif gekriegt hat, da stehen lassen, kommen auch die Möwen von oben nach unten gestürzt und da geht auch oft Glas kaputt. Und das ist so massiv, dass auf allen Mülleimern ein Schild klebt: Achtung, Vorsicht vor den Möwen, man möge bitte nichts mehr draußen im Freien essen.
Ach.
Also die Tauben sind out, die Möwen haben die jetzt so ein bisschen abgelöst.
Gehst du mit deinen Gästen auch in den Markusdom? Wobei, ich glaube, weißt du gar nicht, muss man sich ja anmelden oder kommt man da ohne weiteres rein?
Also wir melden uns immer an, damit wir eben nicht in der Schlange stehen müssen. Mhm. Weil wenn man erstmal anderthalb Stunden in der Schlange steht, ist vielleicht die Euphorie dann doch ein klein wenig verringert. Wir gehen jedes Mal rein, weil der Markusdom, der hat verschiedene Dinge, die ganz, ganz besonders sind. Einerseits gibt es da das größte zusammenhängende Mosaik.
Mhm.
Das ist schon sehr spektakulär. Und dann gibt es einen ganz, ganz großen Emaillealtar, der über mehrere Jahrhunderte in seiner heutigen Form entstanden ist. Und dann ist es auch toll, wenn man durch den Markusdom durchgeht, weil der Fußboden, der ist ganz gewellt.
Ja.
Da sind so Steine auf dem Fußboden gelegt, also nicht im Stile eines Mosaikes, sondern größere Steine, die so ein bisschen einem die Idee eines von, sagen wir mal, byzantinischem Teppich auf dem Fußboden geben soll.
Ach, schön.
Und dadurch, dass Wasser ja immer mal nach oben kommt, auf der anderen Seite eben Teile des Doms auch abgesackt, das geht man so richtig wie über Wellen herüber. Da merkt man halt, dass diese Stadt lebt und ganz lebendig ist und sich aufgrund der vielen Einflüsse von außen stetig verändert.
Da gleich in der Nähe Piazzetta San Marco, der kleinere Platz, der sich Richtung Meer erstreckt. Was kann man hier erleben?
Also das ist, wenn man so möchte, der Haupteingang in die Stadt Venedig.
Ah, ja.
Weil ursprünglich war es so, dass dort, sagen wir mal, die Schiffe der Gesandten angelegt haben. Und dann präsentiert sich Venedig mit seiner ganzen Pracht und eben auch Machtfülle. Man wollte natürlich zeigen, welche Inseln hat man schon erobert, wo hat man vielleicht auch die eine oder andere Kunst abmontiert, um sie dann in Venedig in Szene zu setzen. Und dann sind dort zwei Säulen. Auf der einen Säule oben ist der heilige Theodor, der war sehr lange der Stadtpatron, bis man dann gesagt hat, der ist vielleicht nicht bekannt genug für uns Venezianer, wir hätten gerne einen Heiligen, einen Stadtpatron, der ein bisschen mehr hermacht. Und hat dann auf ganz interessante Art und Weise sich die Reliquien aus Alexandrien besorgt. Und auf dieser zweiten Säule oben steht der heilige Markus. Mhm. Die gucken übrigens nicht aufs Meer, also da, wo die Gesandten ankommen, sondern auf die von dir schon angesprochene Piazzetta. Und man sollte gegebenenfalls nicht zwischen diesen beiden Säulen durchgehen.
Ach.
Weil nämlich dort ursprünglich mal, es waren ein oder vielleicht sogar zwei Dogen, hingerichtet worden sind, weil die zu sehr nach der Macht gegriffen haben und eigentlich das Amt des Dogen vererbbar machen wollten. Quasi, dass dann der Sohn danach gleich kommt. Das ist etwas, das war in Venedig nicht gern gesehen, sodass man den dann, ich glaube, man hat ihn geköpft.
Meine Herren.
Und heutzutage heißt es eben, wenn man zwischen diesen Säulen durchgeht, das bringt Unglück. Sodass ich meinen Gästen immer sage, also ich erzähle denen natürlich die Geschichte.
Na klar.
Wir gehen hier links um die Säule herum und gucken Sie sich mal all die anderen an, die das nicht wissen. Na, ob die heute wohl einen glücklichen Tag in Venedig haben? Und dann hat man gleich schon so einen kleinen Lacher auf seiner Seite.
Also ich glaube, ich bin damals bei meinem ersten Besuch in Venedig eiskalt durchmarschiert. Hat mir keiner gesagt. Jetzt erklärt sich natürlich einiges, Gitta.
Okay, es hat sich also bewahrheitet.
Venedig ist eine Stadt der Brücken. Gut, du als Hamburgerin mit deinen 4000 Brücken, nein, 2,5 sind es, glaube ich, die ihr da habt. Du lächelst da vermutlich leicht. Ich glaube, 400 sind es in Venedig ungefähr. Wenn wir mal zwei herausnehmen, die Seufzerbrücke und die Rialtobrücke, die du vorhin angesprochen hast. Kannst du vielleicht kurz was zur Geschichte erzählen? Warum heißt die Seufzerbrücke eigentlich, wie sie heißt?
Die Seufzerbrücke verbindet den Dogenpalast mit dem Gefängnis. Das heißt, wenn man dann verurteilt wurde, ging es naheliegenderweise ins Gefängnis. Dann war noch so ein bisschen so die Frage, wird man unten in den Niederungen untergebracht? Das nennt sich die Pozzi. Der Pozzo, das ist der Brunnen. Also das gibt einem schon die Idee, dass man da wahrscheinlich feuchte Füße kriegt.
Ja.
Oder oben in den Piombi. Das sind, wenn man so möchte, die Bleikammern, weil da die Dächer mit Blei abgelegt waren. Das heißt also, die Alternative war entweder feuchte Füße unten oder extreme Hitze oben. Und auf dem Weg dahin ging man über die Seufzerbrücke, die so Durchbrechungen hatte als Fenstersubstitut. Und wenn man dann darüber geht und das letzte Mal auf die Lagune schaut, da weiß man vielleicht, dass das, was man gemacht hat, nicht gut war.
Ja.
Ein letztes Stoßgebet, ein letzter Seufzer, bevor man entweder in den Piombi oder in den Pozzi gelandet ist.
Huch, ich habe Gänsehaut. Dann die Rialtobrücke. Lange Zeit die einzige Brücke über den Canal Grande. Was macht denn dieses Bauwerk so besonders, Gitta?
Also mir gefällt das Bauwerk, weil es sehr, sehr elegant ist. Mhm. Es hat ja einen sehr langgezogenen Bogen. Venedig wollte bei diesem Bauwerk auf keinen Fall, dass es vielleicht so drei Halbkreisbögen hat, dann wären nämlich die Schiffe nicht runter durchgekommen.
Ja.
Das war sehr wichtig. Das war auch statisch gesehen und hydrotechnisch eine ziemliche Herausforderung. Man hat ungeheuer viele Architekten in diesen Wettbewerb im 16. Jahrhundert einbezogen und dann hat das einer bekommen, der noch gar nicht bekannt war, der mit dem Nachnamen da Ponte heißt. Stellt sich so ein bisschen die Frage, ist er dann nach der von ihm gebauten Brücke, der von der Brücke da Ponte benannt worden, oder hieß er vorher schon so?
Ja.
Und diese Brücke ist für mich wirklich der Inbegriff dessen, was die Brücken in Venedig ausmachen. Die haben alle rechts und links eine Anrampung und oben in der Mitte sind sie flach. Das heißt, sie laden einen richtig dazu ein, kurz einmal innezuhalten.
Ja.
Und bei der Rialtobrücke ist das schön hervorgehoben durch einen sehr hohen Bogen, sodass man einmal quasi Richtung Markusplatz schauen kann, gucken, was passiert da eigentlich zu meinen Füßen beim Kanal und auch in die andere Seite. Und ich meine, die Venezianer waren ja nicht dumm. So eine Brücke ist ein Nadelöhr. Wenn du mit trockenen Füßen über einen Kanal oder über einen Fluss kommen willst, freust du dich über eine Brücke.
Klar.
Und was gibt es da Besseres, als dass man rechts und links Geschäfte unterbringt, wo man dann natürlich auch in die Auslagen guckt. Das hat man im 16. Jahrhundert gemacht, genauso wie heute. Das ist also ganz schön, dass eine Brücke eben nicht nur einen Punkt verbindet, sondern unter anderem eben auch unter geldlichen Gesichtspunkten genutzt werden kann. Denn das Geld für den Brückenbau muss ja irgendwie auch wieder reinkommen. Eine Brücke ist teuer.
Ganz klar, ja. Dann gleich in der Nähe der Fischmarkt. Und den muss man eigentlich auch mal gesehen haben. Beschreib uns doch mal das Treiben dort.
Der Fischmarkt, das ist eine wunderschöne offene Halle, die auf sehr, sehr schönen Säulen steht. Mir besonders gefallen die Kapitelle dort, weil die mit ganz, ganz unterschiedlichen Fischköpfen versehen sind. Das stimmt einem rein optisch schon ein bisschen darauf ein, was man dann in diesen zwei Hallen sieht. Ich gehe da gern mit meinen Gästen hin, weil die dann vielleicht morgens dort sehen, die Art von Fisch, die sie abends essen werden.
Ja.
Da kriegt man eine sehr, sehr schöne Verbindung hin. Und was ganz interessant ist, und gerade wenn man das so ein bisschen unter Nachhaltigkeit der heutigen Zeit beim Fischfang sich betrachtet, dort gibt es eine Marmorplatte. Mhm. Und auf dieser Marmorplatte sind die unterschiedlichen Fischnamen genannt. Und dahinter steht, wie groß die Fische mindestens sein müssen, um auf dem Fischmarkt verkauft zu werden. Das heißt, wenn du einen zu kleinen Fisch gefangen hast, lieber gleich wieder ins Meer zurück, bevor man ihn dann dort auf dem Fischmarkt verkauft.
Und die Verkäufer dort, preisen die lauthals ihre Ware an oder sind die eher still und hoffen darauf, dass der Fisch gut genug aussieht, um gekauft zu werden?
Nein, also die preisen das nicht lauthals an. Die sind also immer ganz rege dabei, das hübsch und ordentlich zu assortieren und zu präsentieren, denn die Fischvielfalt ist wirklich enorm. Also es kommt tatsächlich auch viel noch aus der Lagune, gerade wenn es so um Muscheln geht, aber natürlich finden wir auch was aus dem Atlantik. Und eine ganz tolle Sache ist das Wasser, was dann von dem schmelzenden Eis heruntertropft. Das läuft tatsächlich gleich unten in einem Fußboden durch Löcher, die in den großen Platten sind. Und das gibt es schon seit dem 16. Jahrhundert. Das heißt, schon im 16. Jahrhundert gab es, wenn man so möchte, eine Drainage, die dafür gesorgt hat, dass man mit seinen Schuhen eben nicht durch dieses angeweichte Fischwasser hindurchläuft. Also auch da waren die Venezianer, was so Hydrotechnik angeht, ausgesprochen versiert.
Gitta, gibt es bei dir eigentlich so eine Art Lieblingsplatz oder einen Weg, den du in Venedig besonders gerne gehst, weil dort möglicherweise die Aussicht so toll ist oder die Kulisse einfach unbeschreiblich, etwas, was irgendetwas in dir berührt?
Ja, doch, da gibt es in der Tat einen Ort. Und zwar suche ich den jeweils einmal auf, wenn ich in Venedig bin. Mhm. Am letzten Tag, bevor ich dann eben auch die Stadt wieder verlasse, mache ich immer einen Spaziergang.
Ja.
Und zwar nach San Francesco della Vigna. Da gibt es einen wunderschönen Kreuzgang. Und wenn man da drin ist, da hat man so das Gefühl, dass man diesen Trubel so ein bisschen hinter sich lässt. Mhm. Da lasse ich dann natürlich auch die Reise nochmal Revue passieren. Und das Erstaunliche ist, ich habe diesen Kreuzgang eigentlich nur durch Zufall entdeckt. Ich war nämlich eigentlich auf der Suche nach der Außeneinstellung für die Questura, in die Brunetti, Kommissario Brunetti immer hineingeht.
Ah, ja.
Und nachdem ich das gefunden hatte, da hat mein Herz übrigens höher geschlagen, weil ich mich dann jedes Mal, wenn ich jetzt einen dieser Filme anschaue, natürlich Brunetti noch ein bisschen näher fühle. Und da um die Ecke ist nämlich dieser Kreuzgang, weil dann habe ich mir gleich das Areal außen drum herum angeschaut, sodass ich tatsächlich dann immer zum Abschluss einmal in diesen Kreuzgang gehe und dann auch immer noch so einen klitzekleinen Blick auf die Questura werfe.
Siehst du, Gitta, Fernsehen bildet doch.
Auf alle Fälle.
Gitta, Reisen mit Studiosus steht ja auch für Begegnungen mit den Menschen, die dort leben, wo wir Urlaub machen. Auch in Venedig ist das so, ihr besucht einen Meister der Gondelgabeln, also den, dem das heutige Zitat natürlich gewidmet wurde von dir. Die Gondeln in Venedig, die werden ja nach alter Tradition gebaut und mit dir kann man sich mal anschauen, wie dieses alte Handwerk auch heute noch betrieben wird. Und dabei kommt man auch mit dem Meister der Zunft ins Gespräch, richtig?
Ja, ja, wir besuchen Saverio. Saverio ist einer von 5 Meistern in Venedig, die eben dieses Forcula, nennt sich diese Gabel, wo letztendlich das Ruder hinten in der Gondel drin ist, die dieses alte Kunsthandwerk noch betreiben. Und das ist ganz schön. Also der Saverio erzählt uns wirklich vom, der Baum für diese Gabeln wird gefällt, bis zu letztendlich ist die Gabel fertig und wird hinten dann in die, das ist so eine Art Vertiefung, hinten in die Gondel hineingesetzt. Mhm. Die ist jedem Gondoliere auf den Leib geschneidert. Und der Saverio, der macht das seit 45, 48 Jahren, ist total begeistert.
Ja.
Und das Schöne ist, er spricht dann Italienisch. Mhm. Übrigens auch manchmal mit so ein bisschen Dialekt, hattest du ja eingangs gesagt. Das macht das Ganze irgendwie noch so voller Lokalkolorit. Und ich übersetze dann. Und das macht den Gästen auch sehr, sehr viel Spaß. Und die können dann natürlich auch wieder Fragen stellen, nachdem es auch sehr viel Anschauungsmaterial dort vor Ort gibt und natürlich auch wunderschön nach Holz riecht.
Ja.
Und zwischendurch kommen dann eben auch Kunden rein. Das ist also richtig etwas ganz, ganz nah erleben. Und ich merke, dass danach die Gäste noch ganz anders auf die Gondeln schauen.
Ach schön. Wenn wir über Venedig sprechen, Gitta, da darf natürlich auch die Oper nicht fehlen. Eines der weltweit bekanntesten Opernhäuser ist das Teatro La Fenice, ein Haus mit besonderer, ja, und auch dramatischer Geschichte. Es ist in den 90ern bis auf die Grundmauern abgebrannt, aber es steht heute wieder.
Ja, man hat es mit sehr viel Liebe zum Detail wieder aufgebaut. Man hat den Wiederaufbau natürlich genutzt, das Ganze, sagen wir mal so technisch, ein klein wenig den modernen Gegebenheiten anzupassen, aber das sieht der Besucher nicht. Mhm. Also man kommt dort hinein und taucht gleich in so ein ganz barockes Ambiente ein.
Ja. Welche Opern werden dort aufgeführt? Früher war es ja ein weltweit bekanntes Haus. Die alten Meister durften sich dort austoben. Was ist denn heute so reizvoll daran?
Also erstmal werden alle klassischen Opern, und das müssen jetzt nicht nur italienische sein, sondern es gibt natürlich auch Mozart und so, werden dort aufgeführt. Es ist einfach ein Haus mit sehr, sehr viel Atmosphäre. Was ich immer erstaunlich finde, der Platz vor La Fenice ist gar nicht so wahnsinnig groß und repräsentativ, wie man das vielleicht von anderen Opern kennt, relativ klein. Manchmal kommt man, wenn man eben über den Kanal hingefahren ist und dann steigt man Santa Maria del Giglio aus und dann kommt man quasi von hinten an der Seite herum und merkt gar nicht, dass man plötzlich vor La Fenice steht, und wenn sich dann die Pforten geöffnet haben, gerade abends, wenn es dann eben auch schon dunkel wird, also wir sprechen jetzt nicht über die Hochsaison im Sommer, ja, sondern so ein bisschen ja, auch so im Herbst, und das so illuminiert ist, das ist der äußere Bereich so ein wunderschöner Auftakt, bevor man sich dann eben langsam dem eigentlichen Konzertsaal oder Opernsaal nähert. Und selbst wenn man keine Karte hat, es ist ja so ein bisschen schwierig, wie bei vielen Opernhäusern, hat man die Möglichkeit, tagsüber mit so einem Audioguide sich ganz langsam selber durch die Räumlichkeiten führen zu lassen, bis zum Herzstück, also bis zum eigentlichen Saal. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache, das empfehle ich immer meinen Gästen.
Schön. Du brennst ja für Musik, das weiß ich. Jetzt kannst du der Liebe zu den großen Meistern der Stadt mal freien Lauf lassen. Ich glaube, Vivaldi hat es dir da besonders angetan. Seid ihr auch auf seinen Spuren unterwegs?
Nein, nicht notgedrungen. Aber wie du schon sagtest, ich begeistere mich sehr für Musik und Vivaldi ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Ich versuche ihn natürlich unterzubringen, klar. Mhm. Und das versuche ich, indem, wenn wir oben auf dem Turm von San Giorgio Maggiore sind, dann hat man einen wunderschönen Blick über den Bacino. Das ist dieser große Wasserfallraum vor dem Markusdom und dem Dogenpalast. Und da spiele ich dann immer gerne Vivaldi ein. Und jeder kennt Vivaldi. Ja. Jeder hat dann gleich so einen akustischen Aha-Effekt. Und von da sieht man dann eben auch die Kirche Santa Maria della Pietà, wo Vivaldi Waisen unterrichtet hat im Gesang, die dann übrigens später wieder seine musikalischen Oeuvre aufgeführt haben. Also da versuche ich so ein klein wenig die Beziehung zu Venedig, Musik und Vivaldi hinzukriegen.
Wo wir gerade bei den großen Söhnen der Stadt sind, war nicht Giacomo Casanova auch Venezianer, Gitta?
Ja. Der war auch Venezianer.
Kurzes Ja. Ich muss hier nämlich irgendwie eine Brücke bauen zur Stadt der Liebenden oder eben zur romantischsten Stadt der Welt, wie ja Venedig auch bezeichnet wird. Am schönsten, heißt es, ist Venedig am Abend für Verliebte, wenn die Tagestouristen weg sind, die Läden dicht sind. Dann wird es Zeit, ein Aperitivo zu genießen. Wo kann ich das am besten mit dir, Gitta?
Also zu so einem Aperitif gehören gerade in Venedig immer Cicchetti. Das sind kleine Häppchen, die entweder mit einer Olivenpaste versehen sind oder mit unterschiedlichen kleinen Fischen. Ganz abwechslungsreich. Und da würde ich tatsächlich gar nicht unbedingt etwas nehmen, wo man direkt am Canal Grande sitzt und dort das Treiben bricht, sondern eher in einer engen Gasse.
Ah.
Und zwar stehend.
Oh.
Also unser einer würde ja sagen, Gott, für ein Aperitif setze ich mich doch dann eher hin.
Okay.
Nein, das ist so stehend. Man hat zum Beispiel einen Spritz, also das wäre dann ein Aperol Spritz, schnackt so ein klein wenig mit Freunden und Bekannten und guckt natürlich auch gleichzeitig so das Treiben an. Was ist denn so in der Gasse? Dann kommt schnell nochmal ein Nachbar vorbei und sagt, ach Mensch, du auch hier. Das dient also ganz kurz, sich auszutauschen, und das macht man auch nicht eine ganze Stunde, sondern kurz und intensiv, und das ist eben ein Auftakt dann tatsächlich für die abendliche Unternehmung.
Okay, und was wäre das zum Beispiel, die abendliche Unternehmung? Wo kann man da entspannt und schön spazieren gehen, vielleicht verträumt in die Sonne gucken?
Na, man geht ja schon sehr gerne essen in Venedig.
Okay.
Also man lädt eher nicht nach Hause ein, sondern man guckt eben, dass man irgendwo so ein wunderbares Fischmenü kriegt mit einem Antipasto, ja, mit einem Primo, Secondo. Und wenn man damit dann durch ist, und jetzt kommen wir auf diesen romantischen Part,
ja,
was ich sehr, sehr schön finde und auch gerne immer empfehle, ist, dass man dann am Abend, wenn es dunkel ist, auf dem Canal Grande mit dem Boot eine Fahrt macht. Dann sind nämlich die ganzen Palazzi, also die Case, sind beleuchtet. Und wenn man dann von unten so hoch schaut, kann man die wunderschönen Glaskandelaber sehen und die Paläste fangen stückchenweise an zu leben. Und wenn man dann natürlich die Musik von Vivaldi vielleicht so im Hintergrund hat, dann fehlt nur noch, dass man sich wunderschöne Damen in Ballkleidern vorstellt und das lässt das Herz dann schon höher schlagen. Und das, glaube ich, ist ein sehr romantischer Moment.
Wenn du mal zurückschaust auf deine letzten Jahre Venedig, gibt es da vielleicht so eine Geschichte, die dir in Erinnerung geblieben ist, die vielleicht besonders witzig war und die du deinen Gästen vielleicht auch gerne bei einem Spritz erzählst? Irgendwas, was hängen geblieben ist?
Ja, man erlebt immer ganz, ganz viel als Reiseleiter mit seinen Gästen. Und zwar eine Sache ist mir doch wirklich ganz nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Mhm. Meine Gäste sind eigentlich immer super pünktlich, weil ansonsten kriegt man ja sein Programm so ein bisschen schwer durch. Und ja, dann stand ich schon mit einem Großteil der Gruppe vor dem Hotel und naheliegenderweise zählt man durch. Bevor ich dann mit meinem täglichen Gedicht anfange, hoffe ich natürlich, dass alle da sind und zwei waren nicht da. Und dann dachte ich, Und dann kamen die aber einigermaßen gehetzt doch dann aus dem Hotel raus, entschuldigten sich natürlich und sagten, ihnen sei etwas passiert. Und was es denn sei? Also der Mann von diesem Ehepaar hat irrsinnig gerne fotografiert. Und die sind dann eben morgens nach dem Frühstück, bevor wir uns getroffen haben, immer schon auf Fototour gegangen. Und dann muss es wohl so gewesen sein, um ein richtig tolles Foto zu machen, ist er so Stufen runter zu einem Rio gegangen. Und naheliegenderweise, nachdem natürlich mit den Tideverhältnissen sich das Wasser hebt und senkt, sind einige Stufen ein klein wenig glitschig. Und wenn man da nicht wirklich guckt, so wirst du es schon ahnen, dann ist es passiert, der gute Mann ist nämlich in diesen Rio hineingerutscht und hat ganz geistesgegenwärtig seine Kamera nach oben gehalten. Aber die Frau, liebend wie sie war, ist gleich hinterhergesprungen, um ihn zu retten. Oder um die Kamera zu retten, wir wissen es nicht so genau. Aber glücklicherweise sind diese Rie nur ungefähr 1,50 Meter tief. Das heißt, wenn man geschickt fällt und auf die Füße fällt, dann ist der Kopf nicht unten. Wenn nicht so gut gelaufen im Kanal. Canale Grande. Deswegen mussten die natürlich nach Hause, pitschnass waren sie beide.
Ja, glaube ich.
Und mussten Bekleidung wechseln. Aber die haben das ganz gut genommen. Aber ich meine, da hatten sie natürlich den Running Gag auf ihrer Seite. Und jedes Mal freute man sich, ach, dann kam so ein bisschen zu viel an. Ach, sie sind ja heute rechtzeitig da. Kein Bad im Rio genommen.
Herrlich. Gitta, du hast jetzt so begeistert von Venedig erzählt. Was macht denn die Arbeit unterwegs, das Reisen und die Zeit mit deinen Gästen für dich so besonders? Was liebst du an deinem Job als Reiseleiterin?
Also mir macht es natürlich ungeheuren Spaß, den Gästen meine Begeisterung für eine Stadt mitzuteilen. Sie davon zu überzeugen, dass sie vielleicht nochmal nach Venedig kommen. Und es ist so super, wenn dann man sagt, Mensch, ich bin mit meinem öffentlichen Programm jetzt für heute durch, dann reagieren die sofort. Ich meine, man ist ja als Gruppe zusammengewachsen. Die reden ja auch miteinander. Und wenn die dann sagen, ach, wissen Sie was, Frau Graf, das war ja so toll. Und als wir das besucht haben und das in der Kirche, das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Wir wollen noch in eine andere Kirche und da werden mein Mann und ich jetzt mal drauf achten. Und da kommt so eine Dankbarkeit rüber und das macht mich sehr glücklich, weil die Gäste vertrauen mir ja eigentlich ihre wichtigste Zeit im Jahr an, nämlich die Zeit, in der man nicht im Alltag feststecken möchte, sondern etwas Besonderes erlebt. Und das ist für mich natürlich auch eine Verantwortung und ich freue mich, wenn ich dieser Verantwortung gerecht werde. Und das ist eben so ganz spontan und ein Geben und Nehmen und das beflügelt mich dann jeden Morgen wieder irgendwie mit Freude und Begeisterung, meine Gäste in Empfang zu nehmen.
Was für ein schönes Schlusswort, Gitta. Liebe Gitta, das hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank dafür, dass ich dich kennenlernen durfte, dass du mir dein Venedig gezeigt hast. Ja, mein letzter Besuch liegt ja schon lange zurück, aber dank dir waren die Bilder auch gleich wieder da.
Ja, toll. Ich spreche immer gerne über Venedig. Es freut mich, wenn ich wieder ein paar Bilder vor dein inneres Auge zaubern konnte. Ja. Und hoffentlich kommen viele andere auch begeistert nach Venedig und aus Venedig nach Hause. Danke, René.
Das hoffe ich auch. Und wenn Sie zu Hause oder unterwegs, wo immer Sie uns gerade hören, noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, dann schauen Sie nach bei studiosus.com. Da gibt's nämlich noch mehr Folgen von diesem Podcast und natürlich auch reichlich Infos zu allem, was Sie über Ihre Reise wissen müssen. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.